Vielen Dank euch, den Musikern. Ach, das ist schön, das erfreut das Herz, wenn man die eigenen Kinder spielen sieht. Ich sage das mal so ganz bewusst, weil ich glaube, das ist so wichtig, dass wir unsere Kinder fördern in allem, was irgend geht. Ich stelle mir nur die Uhr an, dass ich hier nicht irgendwie zu lang predige. Oder gibst du mir ein Zeichen? Ach, da habt ihr. Ah ja, okay. Und das ist sowas Herrliches, wenn wir in unsere nächste Generation hinein investieren dürfen und wenn wir sehen dürfen, dass Gott sie gebraucht, das gibt nichts Schöneres. Das ist so wunderbar. Und ich glaube, das ist unser Auftrag. Ja, genau. Haben jetzt die Älteren applaudiert oder die Jüngeren? Das ist jetzt hier die Frage. Wünschen sich die jungen Väter und Mütter? Oder die Älteren, dass sie Väter und Mütter sind. Ich glaube, das ist sehr entscheidend. Dass wir nicht Zuchtmeister sind, sondern Väter und Mütter, die in Liebe für die da sind, die uns anvertraut sind. Und dass wir für sie sorgen und helfen, dass sie in ihre Berufung reinkommen. Und wie schön ist es, wenn sie besser werden als wir. Oder? Das kann nur ein Vaterherz empfinden. Meine Tochter Miriam, die Cello spielt, die spielt mittlerweile besser als ich, muss ich bekennen. Ich spiele auch Cello, aber kann ich nicht mehr mithalten. Und das ist schön so. Freue ich mich drüber. Und ich glaube, dass es auch ein Prinzip Gottes ist. Und ich wollte eigentlich nicht so einsteigen, aber es passt eigentlich auch gut zu dem Thema. Wir kommen da nachher noch drauf. Und das Thema ist eigentlich so ein bisschen ein Auftragswerk, würde ich sagen. Der Roland hat mich erfreut mit diesem Thema, weil er sagt, wir haben jetzt eine Themenreihe. Und in diesem Thema geht es um Jesus, in dieser Themenreihe. Und heute geht es darum, um Jesus, der verehrt wird von Menschen, wo man sich es ja nicht vorstellen kann, in einer Art und Weise, die wirklich wegweisend ist für sehr, sehr vieles. Genau. Und ich steige auch gleich ein, weil die Zeit ist begrenzt. Und über die Christliche Musikakademie könnte ich viel sagen, aber es gibt ja eine Homepage, da kann man sich auch erkundigen. Und dann weiß man relativ viel, meistens jedenfalls. Gut, ich lese den Text vor, weil ich glaube, das ist sehr, sehr schön, einfach mal einen Text an einem Stück zu hören. Und ich habe hier eine Übersetzung, die ich liebe, die relativ gut die Sachen darstellt. Und deswegen habe ich auch gebeten, das nicht anzubeamen, weil die Übersetzung ist ein bisschen anders. Jesus wurde in Bethlehem geboren, einer kleinen Stadt in Judäa. Herodes war damals König. In dieser Zeit kamen einige Sterndeuter aus dem Orient nach Jerusalem und erkundigten sich, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben einen Stern aufgehen sehen und sind aus dem Osten hierher gekommen, um ihm die gebührende Ehre zu erweisen. König Herodes war bestürzt und nicht nur er, sondern alle Einwohner Jerusalems. Er rief die hohen Priester und Schriftgelehrten zusammen und fragte sie, wo soll dieser neue König geboren werden? Sie antworteten, in Bethlehem, im Land Judäa. So heißt es schon im Buch der Propheten. Du, Bethlehem, bist alles andere als ein unbedeutendes Dorf. Denn aus dir soll ein Herrscher hervortreten oder hervorkommen, der mein Volk Israel führen wird wie ein Hirte seine Herde. Da rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und fragte sie, wann sie zum ersten Mal den Stern gesehen hätten. Anschließend schickte er sie mit diesem Befehl nach Bethlehem. Sucht nach dem Kind und gebt mir nachher im Nachhinein Bescheid und Nachricht, wenn ihr es gefunden habt. Ich will dann auch hingehen, um ihm Ehre erweisen. Nach diesem Gespräch machten sich die Sterndeuter auf den Weg nach Bethlehem. Und das Unglaubliche geschah. Der Stern, den sie im Osten gesehen hatten, führte sie. Er blieb über dem Haus stehen, in dem das Kind war. Da kannte ihre Freude keine Grenzen. Sie gingen in das Haus, wo sie das Kind mit seiner Mutter Maria fanden, knieten vor ihm nieder und ehrten es wie einen König. Dann packten sie ihre Schätze aus und beschenkten das Kind mit Gold, Weihrauch und Myrrhe. Im Traum befahl ihnen Gott, nicht mehr zu Herodes zurückzukehren. Deshalb wählten sie für die Heimreise einen anderen Weg. Und wir kennen, wie die Geschichte dann weitergeht. Auch Josef wird aufgefordert, nach Ägypten zu flüchten. Und Herodes macht sich auf. Und weil er jetzt von den Sterndeutern keine nähere Information bekommen hat, tötet er alle Kinder in der Gegend dort zwischen 0 und 2 Jahren. Ein furchtbarer Kindermord, der da geschehen ist. Wir wollen uns aber mit diesem Thema beschäftigen, was wir gerade gehört haben, und mit einem ganz besonderen Punkt, der dabei herausleuchtet. Es geht ja hier um Anbetung. Und ich finde das hochspannend, dass die erste Anbetung, die stattfindet, war natürlich von den Hirten und von den Menschen, die drumherum standen am Anfang, als das Kind geboren wurde, und von den Engeln, die vom Himmel her riefen, Ehre sei Gott in der Höhe. Aber dann, man vermutet einige Zeit später, deswegen bis 2 Jahre, dann kamen die Weisen aus dem Morgenland, etwas verspätet. Die kamen nicht mehr in der Krippe an, sondern in einem Haus, wo sie wohnten. Aber sie kamen an. Und was sie taten, ist meines Erachtens wegweisend. Gott hat hier ein Zeichen gegeben, ein prophetisches Zeichen gegeben, was wir hier lesen, was eine gewaltige Auswirkung hat und auch für uns eine ganz, ganz starke Bedeutung. Zunächst einmal, was ich aber hochinteressant fand, wenn man sich den Text anschaut, dass die Könige natürlich zunächst erstmal nach Jerusalem gegangen sind. Wo sollten sie sonst hingehen, um einen König zu finden? Und dass sie auch zu dem König dorthin gegangen sind, nämlich zu Herodes und nicht zu den Schriftgelehrten, denn Herodes holte ja die Schriftgelehrten. Sie hätten es ja wissen müssen. Wenn sie schon in der Schrift lesen, dass ihr Messias aus diesem kleinen Dorf Bethlehem kommt, wenn sie schon in der Schrift lesen, dass das der König der Juden ist, der dort kommen würde, wie verblendet müssen die gewesen sein, dass die letztendlich nicht selber hingegangen sind, um Gott anzubeten, um Jesus zu finden, den Messias, um diesen König zu huldigen. Wir können das Fazit schließen daraus, dass die, sagen wir mal, Magier, so nennt man sie auch, oder Weisen aus dem Morgenland, die eigentlich keinen Bezug hatten zum jüdischen Glauben, zumindest nicht in der Weise wie die Schriftgelehrten, dass sie viel tiefer dran standen und drin standen in dem Glauben und in dem Wissen. Das war nicht nur ein Glaube, das war ein festes Wissen, mit dem sie verankert waren, dass hier der König geboren wurde. Und zwar nicht irgendein König, sondern der König der Juden. Interessant ist auch, dass das nur sehr selten vorkommt, dieses Wort der König der Juden. Das wird noch einmal genannt vor der Kreuzigung, ja, wo Jesus gekreuzigt werden sollte. Und man über sein Kreuz schrieb, der König der Juden. Sonst findet man das selten in einem Zusammenhang. Und dieser Zusammenhang, dass dort die Pharisäer nicht hingingen, sondern die Sterndeuter und die Weisen aus dem Morgenland, also im Prinzip Magier, Menschen aus der Welt, dass sie hingingen, um anzubeten, das hat mich fasziniert. Und was sie auch taten, und das fand ich auch wunderbar, und das zeigt mir, dass sie es nicht nur so vage glaubten, sondern sie waren fest davon überzeugt, weil es heißt hier, sie hatten eine große Freude. Sie freuten sich grenzenlos stark darüber, dass der Stern dort stehen blieb und sie jetzt wussten, wo sie hingehen konnten, um diesem König zu begegnen. Ein Zeichen, das ihnen gegeben war. Ist auch interessant, was dann passiert, und darüber möchte ich jetzt mehr sprechen. Sie packten ja Schätze aus, sie haben ja was mitgebracht aus dem Fernen Osten. Und was sie mitbrachten, fand ich, ist im Prinzip, sind symbolische Zeichen für das Kommen Gott selbst und für die Formen und die Art und Weise, wie wir Gott anbeten können. Also ich meine, ein Ritus der Anbetung, dass sie sich vor dem Kind beugten, dass sie Schätze niederlegten, wird hier ganz klar als Anbetung bezeichnet, Gott anzubeten. Zunächst einmal vielleicht ein bisschen was zu den Bedeutungen der Namen. Das ist auch sehr hochinteressant. Wir kennen diese Namen. Man hört sie nicht aus dem Text heraus. Sie wurden später dazugenommen. Aber ich finde die Bedeutung sehr, sehr interessant. Da ist der Kaspar, der Melchior und der Balthasar. Der Kaspar stammte aus dem Persischen, sagt man. Und es übersetzt heißt es Hüter des Schatzes oder Schatzmeister. Und er wird auch oft auf den Bildern als farbiger Afrikaner dargestellt und abgebildet und überreicht Myrrhe als Geschenk. Melchior ist eigentlich ein Name, der aus dem Hebräischen kommt, heißt König des Lichts. Und er hat europäische Gesichtszüge und überreicht das Gold als Geschenk, wenn wir diese Figuren betrachten, oft auf Zeichnungen oder so. Und Balthasar stammt aus dem Hebräischen auch ursprünglich vom Namen her und heißt Gott schütze sein Leben oder Gott wird helfen. Und im Altsyrischen heißt es eigentlich, Gott schütze den König. Und dieser Balthasar wird immer mit einer asiatischen Herkunft in Verbindung gebracht. Ist auch interessant. Ist immer nur so am Rande, dass hier auch schon in den Namen eine interessante Bedeutung drin steckt. Jetzt wollen wir uns aber mit den Geschenken beschäftigen, weil das ist eigentlich unser Hauptthema heute, weil das ja etwas darstellt von dem, was sie zur Anbetung brachten. Also was ist, mit welchen Dingen sie Gott beschenken wollten, mit welchen Dingen sie sich dort anbetend vor ihm niederknien wollten und ihm Gaben darbringen. Und das ist absolut hochinteressant. Gold spricht immer von der Herrlichkeit und Gerechtigkeit des Herrn Jesu und von seiner göttlichen Vollkommenheit. Gold wird sehr oft gebraucht, auch als kostbares Gut, das einem König gebracht wurde, um ihn damit zu würdigen. Es hat auch die Symbol von Reinheit. Es kann Licht verstärken, man hat es früher sehr oft benutzt, um Licht zu verstärken, um es heller zu machen in einem Raum. Und es hat auch die Funktion oder die Aufgabe, oder den Sinn von Perfektion und Ganzheit. Also Gold wurde immer benutzt, um etwas Besonderes darzustellen. Auch für Heiligkeit und Reinheit wurde es benutzt. Wir werden es später noch hören, wenn wir uns da einiges anschauen, wie Gott das auch gefordert hat von seinem Volk. Nämlich, er wollte ja mitten unter seinem Volk wohnen und hat dort quasi symbolisch die Bundeslade aufgerichtet. Gold ist auch ein Statussymbol für Reichtum und für Überlegenheit. Und wie ich das schon erwähnt habe, ganz viel Gold wurde in der Stiftshütte verwendet, ganz besonders auch an der Bundeslade, die mit Gold umkleidet wurde und ganz, ganz besondere Funktion hatte der Versöhnungsdeckel obendrauf, der auch aus purem Gold war. Kommen wir später noch dazu. Dann das Weihrauch. Das Weihrauch ist eigentlich ein angemessenes Geschenk für einen Priester. Ein Bild von der Herrlichkeit des Herrn in seinem Wandel hier auf der Erde, in vollkommener Gemeinschaft mit dem Vater. Weihrauch steht für Priesterschaft, Weihrauch steht auch für eine Hingabe zu Gott hin, für unseren täglichen Wandel. Wir haben dann neben dem Weihrauch, und das fand ich jetzt hochinteressant, dann auch noch die Myrrhe. Myrrhe spricht, und das wissen wir üblicherweise, und bedeutet, dass es etwas mit dem Leiden des Herrn zu tun hat. Es ist ein wunderschön riechendes Harz, jedoch sehr bitter. Und das ist auch ein Symbol für das Menschsein, ein Symbol für den Leidensweg Jesu. Man nützt es auch als Heilpflanze, dieses Myrrhe. Es ist auch ein passendes Präsent für einen Heiler. Myrrhe spricht überdeutlich von den Leiden des Herrn. Dann kommen wir gleich nochmal dazu. Auch die Reihenfolge der Geschenke sind hochinteressant. So wie es benannt wird. Gold, Weihrauch, Myrrhe. Gold ist ein Bild, habe ich schon gesagt, für die Bundeslade. Wenn wir uns die Stiftshütte anschauen, dann wäre Weihrauch ein Bild für den Räucheraltar und Myrrhe ein Bild für den Opferaltar, wo geopfert wurde. Und im Grunde genommen, Gold wird als erstes genannt, aber wenn man in die Stiftshütte hineinging, war es so, dass man als allererstes zum Opferaltar gehen musste. Die Myrrhe. Dann kam der Räucheraltar. Das ist auch ein Bild für die Gebete der Heiligen. Und zum Schluss kam das Allerheiligste, wo die Bundeslade stand. Also genau umgekehrt. Der goldene Räucheraltar, und das ist auch interessant, stand im Zelt der Zusammenkunft vor dem Vorhang. Und das Brandopfer stand vor dem Eingang der Stiftshütte im Vorhof, gar nicht mittendrin. Aber das Allerheiligste, das war versteckt hinter einem Vorhang, sehr intim. Konnte ursprünglich nur einmal im Jahr der hohe Priester hineingehen, um dort diesem Geboten zu folgen, dort vor Gott zu opfern. Interessant, weil das sind drei Bereiche in unserem Leben, wo ich glaube, wo Gott uns etwas zeigen möchte. Das eine ist die Gemeinschaft mit Gott. Sie ist doch etwas zutiefst Intimes. Sie ist doch etwas Einzigartiges, die zuallererst mit dir und Gott stattfindet. In deinem Herzen, in deinem Innern, in deinem Allerheiligsten, denn Gott selber wohnt ja in dir. Für Gott ist das reines Gold. Diese Gemeinschaft mit dir, diese Beziehung mit dir ist für ihn pures Gold. Rein, heilig. Deswegen hat er dich gerecht gemacht. so besonders, königlich, herrschaftlich. Dann haben wir den Räucheraltar, was auch spricht für die Gebete der Heiligen, für die Gemeinschaft, für das Miteinander, für den Wandel. Interessant, dass das steht in dem Ort, in dem Zelt der Begegnung, so heißt es. Dort begegnete man sich, dort war man zusammen, dort war man füreinander da. Dort hat man einander gedient, hat einander geholfen. Ist auch ein Bild für die Gemeinschaft innerhalb der Gemeinde. Aber Gemeinde und Gemeinschaft miteinander ersetzt niemals deine Gemeinschaft mit Gott. Sie ist einzigartig. Sie ist ausgezeichnet mit dieser wunderbaren, herrlichen Qualität von Gold, purem, reinem Gold. Besonders und speziell. Und dann der Brandopferaltar, der draußen stand. Das ist auch ein Bild für unsere eigenen Verfehlungen. Aber auch auf der anderen Seite, komme ich gleich noch dazu, ein Bild für das Kreuz. Und Jesus sagt, wenn du nicht das Kreuz auf dich nimmst, kannst du nicht mein Jünger sein, kannst du mir nicht nachfolgen. Die Myrrhe, das kommen wir gleich dazu, gehört immer auch zum Gold. Zur Herrlichkeit, zur Gemeinschaft mit Gott gehört auch das. Gott selber hat die Herrlichkeit verlassen, nämlich das Gold, die Herrlichkeit, das spricht dafür, dass er seine Herrlichkeit verlassen hat. Deswegen zuerst das Gold. Das ist der göttliche Weg. Er ist in einem vollkommenen Übereinstimmung mit dem Willen Gottes hier auf der Erde, hat er gelebt. Er hat Gott gezeigt, wie er ist. Er hat ihn verkündigt, aber er hat in vollkommener Reinheit gelebt. Er war im Grunde genommen das, wovon die Bibel auch gesprochen hat. Wir bringen nicht nur Dankopfer, das ist ja dieser Opfer da, sondern wir sind ein Dankopfer. Und Jesus hat das in Reinform vorgelebt, was es heißt, Gottes Willen zu tun und nicht nur zu beten, sondern selber ein Gebet zu sein, nämlich eine Verherrlichung für Gott. Oder nicht nur anzubeten, sondern selber Anbetung zu sein für Gott, Lobpreis zu sein für ihn. Das ist auch sein Bund für uns. Und dann als drittes die Myrrhe, er starb für uns. Das kam dann. Gott kam vom Himmel, er verließ seine Herrlichkeit, ein Bild für das Gold. Er lebte mitten unter uns. Er war ein wandelnder Weihrauch. Ich sage es mal ein bisschen übertrieben, er wird es mir nicht übel nehmen, aber er war ein wandelnder, eine Reinheit. Dieser Weihrauch spricht auch für Reinheit, für Priesterschaft, für etwas ganz Besonderes. Und er hat auch diese Myrrhe präsentiert, dieses Leiden für uns. Das ist diese Reihenfolge, die hier aufgezeigt wurde. Und in Philippa 2, Vers 6 bis 8 lesen wir, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein, aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Das ist das Krasse. Er kam vom Himmel, er wurde uns gleich und erniedrigte sich so sehr, dass man ihn später nicht mehr erkannte. Es heißt, dass Jesus so entstellt war, dass man ihn nicht mehr erkannte. Es hieß, dass er in die tiefsten Tiefen des Todesreiches hineinging, wo wir nie hingehen müssen. Nie. Es hieß, dass er die einsamsten Stunden erlebte, die man je erleben kann, weil er sagte, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Denn Gott hat sich von ihm abwenden müssen, weil auf ihm all unsere Schuld lag. Deine Schuld, meine Schuld, die Schuld dieser ganzen Welt musste er tragen. Ja, es ging gar nicht anders, dass darunter sein Herz zerbrach. Und wenn man uns anschaut, dann wird man sagen, Jesus hat mit ihnen gewandelt. Er hat sich ihnen gleich gemacht. Aber wenn man ihn anschaut, wird man sagen, er war dort, wo niemand war. Er hat es für uns getragen, diese Sünde, diese Schuld, die Krankheit, das Versagen. Und ist für uns in den Tod gegangen, dort, wo wir niemals hin müssen, getrennt von Gott, dem Vater. Und ich glaube, das war das Schlimmste für Jesus, getrennt zu sein von seinem Vater. Das hat sein Herz gebrochen. All die Schmerzen, all die Peinigungen, all die Lästerworte, all die Peitschenhiebe, all das, was uns schon längst umgebracht hätte, die Dornenkrone, das Kreuz, das war zu ertragen, aber dass der Vater sich von ihm abwenden musste, weil auf ihm deine und meine Sünde lag, das hat ihn sein Herz gebrochen. Und das tat er dafür. Diese Myrrhe, das steckt da drin. Schon an der Krippe hätte ich fast gesagt, schon an den Füßen dieses Kindes Jesu wurde dieser Weg gekennzeichnet durch die Gaben, die dort gegeben wurden. Deswegen Gold und Myrrhe gehören immer zusammen. Und das ist auch für uns jetzt wichtig. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jedem Namen ist. Warum? Weil er sich so tief erniedrigt hatte. Hier sehen wir nach der Myrrhe sofort wieder das Gold. Er kehrt sich das wieder um. Nachdem Jesus sich so stark erniedrigt hat und gelitten hatte, es dauerte nicht lange und er stand auf vom Tod und triumphierend ging er in den Himmel und wurde erhoben über allem. Und das Interessante ist, der Vater übergab ihm so das Gericht. Er sagte, du bist der Richter über alle Dinge, du wirst es entscheiden. Und ich finde das unglaublich toll, dass ein Richter dort sitzt, der voller Liebe und Barmherzigkeit ist für die Menschheit, weil er für sie gestorben ist. Das beruhigt mich sehr. Und es beruhigt mich auch, weil ich zum Vater kommen darf. Und weil, wenn ich weiß, ich komme zum Vater im Himmel, stehe ich nicht vor einem Richter, der sagt, was du alles falsch gemacht hast, sondern ich stehe vor einem liebenden Vater, der mich umarmt, der mich einfach liebt, so wie ich bin, der für mich da ist. Ist das nicht wunderbar? Und ich sage auch immer so im Spaß, es ist klasse, dass ich so eine Connection habe im Himmel, dass der Richter des Himmels, der über Himmel und Erde richtet, auch über mich mein bester Freund ist. Ist das nicht cool? Also ich finde das klasse. Das ist für mich sehr beruhigend. Ein Geliebter, mein Geliebter ist der Richter. Er wird mich freisprechen, davon bin ich überzeugt. Hat er ja schon. Wir lesen in Matthäus 4, Vers 8 bis 9, dies alles will ich dir geben, wenn du niederfällst, mich anbetest. Wer hat das gesagt? Der Satan. Das ist der Satan, der es immer wieder schaffen will, zwischen Myrrhe und Gold einen Keil zu schlagen. Er sagt ja, du kannst dir deine ganzen Schmerzen sparen, deine Einsamkeit, all die Dinge, die du durchmachst, musst du gar nicht haben, wenn du nur meine Wege gehst, wenn du nur mich anbetest. Jesus hat dem widerstanden und zwar vehement. Er hat gesagt, weiche von mir, gerade in diesem Moment, weil er wusste, ich muss diesen Weg des Leidens gehen. Er gehört dazu, aber er wird in die Herrlichkeit führen. Und wir denken manchmal, wir bekommen unser Christsein so zum Nulltarif, ja. Wir denken manchmal, das ist so ein Leben, das kann man so leben vor sich hin und man kann eigentlich alles machen, es wird einem sowieso vergeben und Gnade ist ja auch ganz groß und so, stimmt im gewissen Sinne. Aber dieser Weg zur Herrlichkeit führt immer tief nach unten. Und das müssen wir wissen. Und wenn wir das wissen, werden wir es sogar umarmen und sagen, ja Herr, ich will diesen Weg mit dir gehen. Wo du hingehst, will ich auch gehen, denn du hast Worte ewigen Lebens. Ich will da nah bei dir sein. Ich will deine Schmerzen, ich kann sie nicht mittragen. Aber ich kann zumindest wie Johannes unterm Kreuz stehen bleiben und wie Maria. Es war für sie schlimm, das zu sehen, was mit ihrem Geliebten geschehen ist. Aber sie haben es ertragen, weil sie ihn so sehr liebten. Es war auch diese Maria und es waren noch andere Frauen am Kreuz, die Jesus mit diesem Öl salbten. Hochinteressant, auch das spricht von dieser Myrrhe. Da war auch Myrrhe drunter gemischt. Als sie gesalbt, als Maria oder diese Sünderin Jesus salbte, mit diesem Öl. Sei bei ihm. Und er wird bei dir sein. Auch in den schwersten Stunden deines Lebens wird er dir ganz nah sein. Das versucht der Feind auch immer wieder. Bei Petrus hat er das versucht. Petrus stellt sich in den Weg und sagt, Jesus, dir geschehe das ja nicht. Ja? Du musst nicht ans Kreuz gehen. Wir kriegen das auch anders hin. Ja? Du hast doch andere Möglichkeiten. Du kannst Engel vom Himmel herabsenden. Du hast doch alles. Kannst du also, hast doch dieses Brot geschenkt. Also. Und Jesus sagt, und das ist interessant, in dem Zusammenhang wieder, Satan weiche von mir. Er meint nicht den Petrus, sondern der Satan, der sich dazwischen stellen will und es nicht zulassen will, weil er schon ahnt, was daraus kommt. Und das Nächste sehen wir auch interessant bei den Emmaus-Jüngern, wo Jesus ihnen das erklärt und sagt, musste nicht der Christus, wo sie das dann später auch erkennen, musste nicht der Christus dieses Leiden, um dann in seine Herrlichkeit einzugehen. Auch sie hatten das erkannt, dass dieses Leiden die Voraussetzung war, um nachher hineinzukommen in die Herrlichkeit Gottes. David selber hat das erlebt, als er in der Höhle war bei Saul und eigentlich durch seine Freunde ermutigt wurde. Und man könnte das auch wieder so deuten, dass man sagt, da hat der Feind wieder versucht, etwa einen Keil zwischenzuschieben, dass Saul, ich habe doch Saul in deine Hände gegeben, du kannst ihn töten. Töte ihn, sagten sie. Doch, was wissen wir, was David tat? Er tat es nicht. Weil er sagte, Gott wird für mich richten. David hat sich für die Myrrhe entschieden, bevor er zum Gold kam. Bevor er König wurde, ist er als einfacher Mensch umhergeirrt und hat viel, viel, viel Verfolgung erlebt. Musste sich in Höhlen verstecken. Ihm war schon zugesagt, dass er König wurde. Und zwar von offizieller Stelle, vom Propheten höchstpersönlich. Und trotzdem hat er sich versteckt und ist wie ein Bandit davongelaufen vor Saul. und hat auch bis zum Schluss das durchgehalten. Bemerkenswert. Und Gott hat ihn dann erhöht. Wir werden uns diesen Weg zur Herrlichkeit nicht selbst erarbeiten können. Wir werden ihn uns nicht selbst verdienen können. Aber wir können dazu beitragen, indem wir bereit sind, unser eigenes Kreuz auf uns zu nehmen, indem wir bereit sind, unser altes Leben sterben zu lassen und in das neue Leben hineinzukommen. Man fragt mancher, wie soll ich das tun? Es ist interessant, dass das auch hier mit drin steht in dem Text. Das ist nämlich eine interessante Reihenfolge, die hier stattfindet. Und die ist genau umgekehrt. Erst kommt das Kreuz, dann kommt der Wandel in der Herrlichkeit, im Leben, im Gebet, also der Weihrauch. Und dann kommt das Gold, die Gemeinschaft mit Gott. So sagt es die Stiftshütte. Ich sehe das als gar nicht so schwierig an. Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass diese Reihenfolge eingebettet ist in einer unglaublichen Liebe Gottes, die für uns da ist. Wir könnten uns das jetzt vorstellen als einen schwierigen Weg. Ich muss erst sterben, da muss ich ganz viel beten. Und dann vielleicht komme ich irgendwann im Allerheiligsten an. Gott hat uns das anders organisiert und das gefällt mir. Er hat uns etwas dazu geschenkt, dass er sagt, hey, das ist ein Garant dafür, dass das funktionieren kann. Denn ich werde immer bei dir sein. Und deswegen ist er gegangen und hat gesagt, hey Jungs, Mädels, ich lasse euch hier nicht allein. Ich gehe zwar jetzt zu meinem Vater zurück, aber ich sende euch jemanden. Einen besseren kann ich euch nicht senden. Das Unterpfand, was ich euch schicke, das ist die absolute Krönung. Der wird immer bei euch sein. Der wird für euch sein, er wird euch trösten, er wird ermutigen, er wird euch ermahnen, er wird euch auf den rechten Weg führen. Aber er wird euch vor allem lieben. Und das wird der Heilige Geist sein. Der Geist Gottes, der in uns ist. Und wenn wir ihm Raum geben, ist auch so ein bisschen ein Bild, dass er uns helfen wird für unser alltägliches Leben. Ist ein bisschen dieser Weihrauch. Ja? Ist ja auch ein Bild für den Heiligen Geist. Manche deuten es auch so, Gold ein Bild für den Vater und für die Gemeinschaft mit ihm, weil Jesus sagt, mein größter Wunsch ist es, dass ihr in die Gemeinschaft mit dem Vater kommt. Ich bin der Weg. Wohin? Zum Vater. Und der Heilige Geist für das Bild, für den Weihrauch. Und der Heilige Geist ist es auch tatsächlich, der uns in unserem Alltag helfen möchte, unseren Alltag auf die Reihe zu kriegen. Immer mehr verwandelt zu werden in das Bild Christi, in sein Denken hinein, wie die Bibel sagt, können wir nur mit dem Heiligen Geist, der in uns wohnt. Wir können es nicht mit unserer eigenen Kraft, mit unserem eigenen Verstand und Vermögen. Wir brauchen ihn. Und Myrrhe, ein Bild für Jesus, das Lamm, das geschlachtet wurde. Es gibt noch drei Bilder, die ich da rausgefunden habe, die finde ich interessant, die Gott uns auch mit auf den Weg gegeben hat. Nicht nur den Heiligen Geist. Ja, der Heilige Geist ist es, der uns führt und leitet und der uns hilft. Wir sollten es selber tun, aber er hilft uns dabei. Interessant, diese Bedeutung, dass er als Helfer gesandt ist. Dass er nicht als jemand gesandt ist, der für uns den Job macht, wie das manche denken. Na, Heiliger Geist, komm und mach's und erwecke uns und erfülle und machst alles und wunderbar. Das ist gar nicht sein Job. Sein Job ist es, uns zu helfen, dass wir es machen. Das gefällt mir. Das ist auch sowas wie Vaterschaft und Kindschaft. Ja, wenn man alles selber macht, dann werden es die anderen nie lernen. Das muss ich auch manchmal lernen. Meine Frau auch manchmal sagt, hey, die müssen doch selber aufräumen. Wenn du das für sie machst, lernen sie das doch nicht. Ich sag's mal hier so offiziell. Und ich muss bekennen, es ist tatsächlich manchmal so, dass mich das dann überkommt. Ich sage, ach komm, ja. Aber sie hat ja recht. Und so ist es auch mit dem Heiligen Geist. Er ist gesandt, um uns zu helfen. Er ist gesandt, um uns zu trösten. Warum muss er uns trösten? Weil es manchmal Situationen gibt, wo das einfach notwendig ist. Er ist gesandt, um uns zu ermutigen. Auch das brauchen wir relativ häufig. Ja. Und das ist seine Aufgabe in uns. Und deswegen wundern sich auch manche, das ist so ein bisschen Nebenkapitel, dass es so richtig nicht vorangeht, weil sie denken, der Heilige Geist wird es schon machen. Er wartet, dass wir es machen und er möchte uns helfen. Interessant, dass Gott uns hier gebrauchen möchte als seine Werkzeuge. Und dazu hat er uns Folgendes gegeben und auch das steckt in den drei Dingen drin. Er hat uns gemacht zu Priestern, Königen, Priestern und Propheten. Auch interessant, Könige, Priester, auch die Reihenfolge Propheten. König, denken wir wieder an das Gold, das Königliche. Das Herrliche, das Herrschende. Denken wir an Priester. Das ist auch ein Bild für den Weihrauch. Die Priester nehmen den Weihrauch. Und denken an die Propheten. Habe ich überlegt, warum Prophet und Myrrhe? Aber wenn wir im Alten Testament lesen, sind es die, die am meisten verfolgt und getötet wurden, tatsächlich die Propheten. Ja. Auch in der heutigen Zeit haben sie es manchmal nicht so einfach. Es geht aber gar nicht um die Propheten, sondern es geht um das Prophetische. Nämlich das prophetische Wort ist eigentlich das Wort, das Rhema-Wort, das Wort, was wir von Gott empfangen. Die Gemeinschaft mit ihm, die Kommunikation mit ihm, so würde ich es mal nennen. Die Kommunikation mit Gott ist extrem angegriffen. Aber die Kommunikation mit ihm wird uns dazu bringen, dass wir fähig werden, überhaupt dieses Wort Myrrhe in unserem Leben zuzulassen. Überhaupt zuzulassen, das Kreuz, dass wir nicht mehr wir selber herrschen über unser Leben, sondern Christus. Warum? Das ist eine ganz einfache Geschichte. Wann werden wir in der Lage sein, für jemanden alles zu tun und alles zu geben? Wann werden wir in der Lage sein, geduldig zu sein, barmherzig zu sein, gnädig zu sein? Wann werden wir dazu in der Lage sein, dass diese Frucht des Geistes in uns wächst? Und ich glaube, die Frucht selber initiiert das in uns, nämlich die Liebe. Je mehr ich Gott liebe, je mehr ich ihm begegne, je mehr ich seine Liebe für mich erfahre und spüre, je mehr werde ich in der Lage sein, auch dieses Kreuz auf mich zu nehmen. In der Lage sein, für ihn auch durch Dinge zu gehen, wo ich normalerweise nicht gehen würde. Normalerweise auch nicht tun würde. Entscheidungen zu treffen, wo ich sage, okay, ich weiß, das kostet mich jetzt alles, aber ich tue es, Jesus, weil ich dich liebe und weil ich weiß, dass du es willst. Das war auch das, was Jesus von seinen Jüngern gefordert hat. Er hat nicht viel von ihnen gefordert, aber er hat gesagt, wenn du mir nachfolgen willst, musst du das Kreuz auf dich nehmen. Mein Joch ist leicht und sanft, weil ich habe es eigentlich schon getragen, aber trotzdem diese Entscheidung zu sagen, nicht mehr lebe ich, das hat er auch dem Jüngling abverlangt. Der konnte das in dem Moment nicht. Ich glaube, dass er später in Jerusalem in der Gemeinde einer der großen Geldgeber war, die bereit waren, Armen zu helfen, von denen man ja hört. Aber das möchte er. Jüngerschaft bedeutet, sich bereit zu machen, ihm auch in diesem Bereich zu folgen. Myrrhe. Ist doch hochinteressant, wie Gott hier durch diese Heiden, durch diese Magier, durch diese, man weiß es nicht genau, wo sie herkommen und was für einen Hintergrund sie hatten. Es waren zumindest keine frommen Juden. Dass er durch sie prophetisch diese tiefen, wunderbaren Dinge hervorbringt, die eigentlich das Leben Jesu, sein Kommen, sein Leben hier und auch sein Sterben zu dem Zweck, wieder als König aufzuerstehen, zu diesem Zweck hier unter uns zu sein. Das zu zeigen, das niederzulegen, das prophetisch zu zeigen. Ich habe noch einen letzten Punkt und das ist so ein bisschen ein ganz persönlicher Punkt, wo wir vielleicht auch so ein bisschen als Innenreflexion mit nach Hause nehmen können. Was da drin auch steckt, ist eine Botschaft, die Gott uns auch ganz persönlich geben möchte. Die Bibel spricht ja auch vor allem in der Offenbarung, aber auch in anderen Bereichen von Verfolgung, von schweren Zeiten, die kommen werden, von Zeiten, wo man eine klare Entscheidung treffen muss, folge ich ihm oder bedeutet es, es wird mir nicht so gut gehen. Es werden Zeiten kommen von Verleumdung, es werden Zeiten von Schwierigkeiten kommen, das wird sehr unterschiedlich sein. Und manche haben sogar schon ein bisschen Bedenken und Angst, ob sie es durchstehen. Und manche sagen sogar, es ist sehr nah. Ich glaube aber, wenn wir es lernen, hier diese Botschaft für uns persönlich zu verstehen, dass es ein Teil dessen ist und dennoch, dass es dazu führen wird, uns in die Herrlichkeit Gottes hineinzuführen, ihm näher zu kommen. Ich habe erlebt durch schwere Zeiten in meinem Leben, die ich durchgemacht habe, dass es mich permanent und intensiv Gott näher gebracht hat. Dass es meine Beziehung zu ihm extrem verstärkt hat. Und dass diese Myrrhe tatsächlich Gold hervorbringt. Und das ist etwas Wunderbares und ist bei jedem auch ein bisschen anders. Und ich sehe das im Zweiten auch für die Gemeinde Jesu. Ich glaube, auch das wird kommen. Auch innerhalb der Gemeinde Jesu. Wisst ihr, was dazu beitragen wird? Dass die Gemeinde Jesu wieder erglänzen wird im strahlenden Gold, so wie Jesus das möchte. Seine Braut, das wird Schmerz sein in manchen. Ja? Das werden die Gebete sein der Heiligen, weil sie beten werden in einer Art und Weise, wie sie es vorher nicht getan haben, weil sie wissen, unsere Gebete vermögen extrem viel. Sie bewirken enorm, weil sie es erleben. Es werden Zeiten sein, wo beides zusammenkommen wird. Und das sehen wir auch schon damals in der Apostelgeschichte. Nachdem die Verfolgung kam, breitete sich das Evangelium aus in einem Maße. Und Gott bestätigte es nochmal und noch mehr Zeichen und Wunder geschahen und noch mehr wurde seine Herrlichkeit freigesetzt. Aber es war in Zusammenhang mit Verfolgung. Muss man auch sehen. Es ging den Leuten nicht immer so gut. Die wurden da schon auch in Rom den Löwen vorgeworfen und auch die Juden waren fleißig dabei, Christen irgendwo zumindest wegzujagen oder umzubringen. Es war nicht einfach. Denken wir an die Länder, wo Verfolgung ist. Denken wir an die Länder, wo Christen in einsamen Hütten leben, wo sie sich verstecken müssen, wo es ihnen nicht gut geht, wo Mütter mit ihren Kindern ihre Väter verlieren, weil sie um ihres Glaubens willen umgebracht werden oder Väter und Mütter ihre Kinder. Aber was passiert dort? Man spürt etwas sogar schon davon. Wie ein mächtiger Wind Gottes dort weht, wie erweckliche Züge entstehen, wie das Gold aufleuchtet. Ich habe mich manchmal gefragt, wie schaffen das Menschen, 30 Jahre im Gefängnis zu sitzen, wie man es manchmal hört von Christen, damals war es zumindest in China oder auch in anderen Ländern, ihre Familie zu Hause, die kennen gar nicht mehr ihren Papa, die wissen gar nicht mehr, wer er ist. Und er sitzt dort Tag für Tag und wird tyrannisiert und wird, die versuchen, ihn umzustimmen in seinen Gedanken. Und so. Und er bleibt dabei. Was ist in ihm, das ihn hält? Das Gold. Er hat verstanden, dass in mir das ist, was mich am Leben hält. Das kommt nicht von außen, von der Predigt eines anderen. Das kommt nicht von irgendwelchen Konferenzen, wo ich hingehe oder von irgendwelchen besonderen Events, sondern es ist in mir. Und ich glaube, das ist so das, wo Gott uns hinhaben möchte. Er möchte in uns diese Gewissheit erwecken, dass die Wahrheit Gottes, das Gold Gottes, die Herrlichkeit Gottes in uns ist durch den Heiligen Geist und durch Jesus selbst. Ich würde gerne zum Abschluss beten dafür, dass wir dieses Bild nicht vergessen und dass es uns auch nachgehen wird. Ich weiß gar nicht, wie lange habe ich denn Zeit zum Predigen? Habe ich noch Zeit? Ach gut, na, das ist schön. Das höre ich selten. Ah, ist so gut. Ja, das ist schön. Dann kann ich nämlich noch einen anderen wichtigen Punkt ansprechen. Das betrifft auch so ein bisschen einen Punkt, den ich auch darin aufleuchten sehe, ist in diese drei Bereiche, die ich angesprochen habe. Ich würde sie gerne nochmal für uns persönlich vertiefen. Das ist ja diese Königsherrschaft, dieses Priestertum und dieses Prophetische. Königsherrschaft steht auch so ein bisschen für ein Mandat, das Gott uns gegeben hat. In uns, aber auch durch uns, seine Herrlichkeit zum Leuchten zu bringen. Wie werden wir wahrgenommen? Wie werde ich persönlich wahrgenommen? Repräsentiere ich das? Ich kann ja nur etwas repräsentieren nach außen oder zeigen nach außen, ansonsten ist es ein Schauspiel und die Leute sind heutzutage gut drauf, nicht nur heute, die merken das relativ schnell. Ich kann ja nur etwas sein und repräsentieren, was ich habe oder was ein Teil von mir ist. Deswegen hier nochmal der Blick nach innen. In dir, in deinem Geist, wohnt der Heilige Geist. Es ist der Geist, der über den Wassern schwebte. Es ist der Geist, wo das Wort Gottes kam in Jesus und es geschah, das durch ihn umgesetzt wurde. Es ist der Geist, der von Ewigkeit war und zu Ewigkeit sein wird. Es ist Gott selber. Es ist eine Kraft, es ist eine Herrlichkeit, es ist eine Majestät. Wir können es nicht in Worte fassen. Und das Unfassbare ist, er lebt in dir. Das Gold, was wir in uns haben, das ist nicht unsere guten Werke. Das ist nicht das, wo wir meinen, wir sind schon richtige Christen. Wir haben unseren Heiligenschein heute Morgen auch schon wieder geputzt. Sondern das Gold in uns, was wir in uns haben, was aufleuchten möchte, wo Jesus sagt, wir sollen das Licht nicht unter den Scheffel stellen, sondern wir sollen es sichtbar machen, das ist er. Das ist seine Herrlichkeit. Das ist Gott selber. Und das uns vor Augen zu malen, das hilft uns zu verstehen, womit Gott uns beschenkt hat. Und das hilft uns auch zu verstehen, dass wir tatsächlich in der Lage sein werden, zu überwinden, wie die Bibel sagt. Und das in den Bezug auf Myrrhe. Das ist nicht unsere Kraft. Das ist nicht unser Wirken und unser Sein oder manchmal auch Schein oder scheinheilig sein oder wie auch immer, sondern das ist Gott in uns. Und das zu fixieren und zu wissen, das hilft uns zu verstehen, ja, Da ist tatsächlich dieses Gold, diese Kraft, diese Herrschaft, diese Herrlichkeit. Jesus kam aus dieser Herrlichkeit und lebte mitten unter uns und ging diesen Weg hinein in die Tiefe des Kreuzes und der Einsamkeit. Er tat es für dich. Das ist jetzt der nächste Punkt, über den ich mit euch nachdenken möchte. Das ist nämlich auch Jesus. Jesus hat für dich, ganz persönlich für dich, alles aufgegeben. Diese Herrlichkeit, dieses Gold, diese Herrschaft, die er in dich hineingelegt hat. Und ich glaube, dass letztendlich auch dieser Tod Jesu, wenn wir ihn verstehen, uns eine tiefe Leidenschaft und Liebe für ihn erwecken wird. Gott möchte nicht, dass wir etwas bekennen, was nicht in unserem Herzen tief verankert ist. Und das ist eigentlich letztendlich, so wie wir es hier auch gelesen haben, das, was die Weisen aus dem Morgenland getan haben. Sie haben sich niedergekniet vor Jesus, sie haben ihn angebetet, so heißt es da, und ihm diese Geschenke gebracht. Das ist eigentlich Anbetung. Anbetung ist eine leidenschaftliche, intime Beziehung mit Gott, mit dem Wissen, dass er in mir lebt und dass er die Gemeinschaft mit mir sucht. Anbetung ist im Grunde genommen nichts anderes wie unsere Gebete und unser Lobpreis. So sehen wir das. Wir sehen es aber manchmal nur begrenzt auf diesen Teil. Unsere Gemeinschaft miteinander. Wenn ihr zusammen seid in Einheit, ist eine der höchsten Formen von Anbetung. Denn die Bibel sagt, wo sie in eins miteinander zusammen sind, wo sie ein Herz und eine Seele sind, wird ihnen nichts unmöglich sein. Das ist eine der größten Dinge, eine der gewaltigsten Lobpreis ist gewesen damals in der Apostelgeschichte, dass die Menschen erkannten, Gott wohnt mitten unter ihnen. Sie haben es erkannt, woran? An ihrer Liebe und dass sie ein Herz und eine Seele waren. Das kannst du nicht machen, das kannst du nicht produzieren. Steht im Epheserbrief auch drin. Uns ist die Einheit gegeben durch den Heiligen Geist. Wir denken, wir können Einheit selber machen und schaffen durch einheitsbildende Maßnahmen und versagen dabei regelmäßig. Einheit ist eigentlich eine Gabe von Gott geschenkt durch den Heiligen Geist. Sie ist schon da, weil es geht ja nicht, wenn wir alle den Heiligen Geist in uns haben und es ist tatsächlich derselbe Geist, wie soll der Geist in sich uneins sein? Es funktioniert nicht. Wenn also der Geist Gottes in uns wirkt und wir ihm folgen und auch mündig genug sind, das ist die Voraussetzung, dass wir mündig genug sind, dass wir selber wissen, ich bin ein Priester, ein König, ein Prophet. In mir wirkt der Heilige Geist. Ich darf mit dem Heiligen Geist die Welt verändern, Reich Gottes bauen. Diese Mündigkeit ist einfach wichtig, sonst funktioniert das auch nicht. Aber dann, wenn wir einander haben und umeinander wissen, deswegen heißt es auch, jeder habe etwas, nicht einer alles, sondern jeder etwas, dann funktioniert das, dass durch den Heiligen Geist wir eins werden. Und ich sage mal, das ist das Erste und Wichtigste, was der Heilige Geist getan hat, als er hier auf diese Erde kam. Finde ich phänomenal. Wir sehen immer nur die Gaben, dass Petrus predigte und sie allen sprachen und alle verstanden es und Zeichen und Wunder geschahen. Das ist wunderbar. Aber für mich das größte Wunder, was der Heilige Geist als erstes Mal getan hat, er hat es geschafft, in Jerusalem Menschen, die aus unterschiedlichsten Völkern und Stämmen kamen, Menschen, die überhaupt nichts miteinander zu tun hatten, Menschen, die auch so sozial so weit auseinander lagen. Und er hat es nicht nur geschafft, sie global zusammenzuführen in eine Kirche, wo sie irgendwie miteinander klarkommen, sondern hat es geschafft, dass sie alle miteinander ein Herz und eine Seele waren. Das finde ich den Hammer. Dass diese Einheit in dieser starken Kraft da war. Natürlich war nicht alles perfekt und man hat immer noch beim anderen eine krumme Nase gesehen, aber sie waren ein Herz und eine Seele. Und darum geht's, dass das Herz zusammenschlägt. Nun, wenn ich weiß, dass Jesus selber in mir wohnt, das ist ja schon ein Kindergebet, dass Jesus, der Herrliche, der Herrscher in meinem Herzen lebt, dass der Heilige Geist in mir wohnt, also dass Gott selber in mir ist, das Gold des Himmels in mir. Ja. Wenn ich das weiß und ich weiß, dass das genauso auch bei dem anderen ist, wie kann ich dann den Finger ausstrecken? Wie kann ich dann verurteilen? Will ich gar nicht. Und es gibt da noch ein Geheimnis und das hängt mit der Myrrhe zusammen. Wenn ich in mir zerbreche, wenn nicht mehr ich lebe, wenn nicht mehr mein Wille entscheidend ist, wenn ich nicht mehr mich durchsetzen will mit meinen eigenen Vorstellungen, wie was funktioniert, sondern dadurch lerne, den anderen sogar höher zu achten als mich selbst, sogar in seiner anderen Lehrmeinung, sogar in seiner anderen Vorstellung, wie was funktioniert. Das ist wirklich Zerbruch. Dafür muss ich mich bereit machen. dann wird Einheit möglich. Dann wird Gemeinschaft möglich. Oder Weihrauch, wenn wir miteinander anfangen zu beten. Nicht mehr, sondern beten. Gemeinschaft zu haben, ihn anzubeten, ihn zu suchen. Was passiert? Wir werden eins. Uns wird uns Gott zusammenbringen. Ich habe mir selber den Rat gegeben, und auch anderen, wenn ich mal mit jemandem Probleme habe, dann werde ich nicht gleich nachts irgendwann ein Mail schreiben und dem meine Probleme darstellen und ihnen eine Gegendarstellung geben, sondern ich gehe in den Wald und bete. Und ich bete so lange, bis so eine tiefe Liebe und ein tiefer Frieden in mir kommt über diese andere Person. Bis der Heilige Geist mich erwischt hat und gesagt, hey, ist auch ein armer Kerl. Stimmt eigentlich. Und dann reagiere ich vielleicht oder vielleicht auch nicht, aber ich muss nicht. Und das ist für mich so ein Punkt, wo ich glaube, es hat etwas zu tun mit Zerbruch auch, mit dem Aufgeben des eigenen Willens und des eigenen sich durchsetzen müssen. Und als drittes hat etwas zu tun mit meiner Identität. Meine Identität besteht eben nicht darin, dass ich mich selber darstellen muss und verteidigen muss, sondern meine Identität besteht darin, dass ich König, Priester und Prophet bin. Im Grunde genommen, dass Gott in mir ist, sein Gold in mir glänzt. Im Grunde genommen, dieses priesterliche Dienst bedeutet, dass ich für ihn diene hier auf dieser Erde, dass ich für ihn da bin, dass ich mein Leben für ihn hingebe. Und dieses dritte, dieses prophetische bedeutet, dass ich intensiv lerne, seine Stimme zu hören in mir und mit ihm sehr intensiv kommuniziere. Das wird wieder die Liebe in mir anregen, weil wenn ich ihn höre, es sind nur Worte der Liebe. Das ist der absolute Hammer. Es sind nicht Worte der Anklage, Worte des Gerichts. Myrrhe bedeutet, sehr eng mit ihm verbunden zu sein. Wenn es auch mal schmerzt, wenn es auch mal nicht leicht ist, wenn es auch mal Verzicht bedeutet, wenn es auch mal bedeutet, dass man sehr an die Grenzen kommt seines Lebens, auch seines Glaubenslebens. Aber sie wird uns in die Herrlichkeit hineinführen. Lasst uns zusammen mal aufstehen. Ich möchte einfach mal dafür beten. Ich glaube, dass der Geist Gottes in uns da etwas bewegen möchte. Und kannst du ein bisschen Klavier im Hintergrund spielen. Jesus, ich danke dir für dieses wunderbare Bild, das uns hier aufleuchtet, das uns die Weisen dort zeigen, die Heiden. Wir schließen uns da auch an, Herr. Wir sind auch nicht diese frommen Juden, die wissen, wie es geht, sondern wir sind auch wie diejenigen, die etwas suchen. Sie suchten ja dich, dem König. Sie suchten nach dir. Und dein Wort sagt, da, wo wir dich suchen, da werden wir dich finden. Was für ein Bild auch. Und Herr, so wollen wir uns auch ganz neu auf die Suche machen, dir zu begegnen. In uns, der du in uns lebst. Dieses Gold, diese Herrlichkeit in uns zu sehen, dass du selber dich herabgeneigt hast, um in uns zu leben und zu wohnen, ja manchmal sogar auch einsam zu sein, weil wir dich gar nicht in uns wahrnehmen. Aber du bist da, denn du hast es verheißen. Ich danke dir von ganzem Herzen, Heiliger Geist, dass du da bist in mir, dass du in mir lebst und dass du mir Tröster bist und Wegweiser, Ermutiger, dass du auch manchmal ermahnst in voller Liebe. Mein Helfer in der Not. Jesus, ich danke dir dafür, dass du dich herabgeneigt hast vom Himmel, hier auf diese Erde gekommen bist und mein Leben erhoben hast hinein in den Himmel und dafür selber in den Tod gegangen bist und in die tiefsten Tiefen. Was für eine Liebe. Es gibt nichts Größeres. Und dass doch mein Herz ganz neu entzündet wird mit dieser Liebe zu dir, wenn ich dich am Kreuz sehe, Jesus, und sehe, was du dort für mich getan hast. Wenn ich sehe, wie du die Myrrhe in vollen Zügen genommen hast. Ja, für mich und für uns. Ich danke dir dafür. Und ich segne uns jetzt, dass wir richtig auch einen tiefen inneren Impuls bekommen durch dich, Heiliger Geist, in uns. Dass wir aufwachen, dass wir erkennen, wozu du uns berufen hast, was unsere Identität ist, nämlich Könige, Priester und Propheten zu sein. Dass du uns berufen hast, Herr, mit dir zu sitzen, zu Rechten des Vaters. Dass du uns berufen hast, auch in durch den Geist gewirkter Einheit miteinander zu leben und deine Liebe hineinzubringen in diese Welt. Das sind doch nicht unsere Worte, das sind auch nicht unsere Geschenke, sondern das ist unsere Gemeinschaft, das ist unsere Liebe, die wir dieser Welt bringen können, die sie faszinieren wird, die sie aufwecken wird, die sie für dich gewinnen wird, wo diese Welt doch ein so komisches Gottesbild von dir hat, so ein komisches Bild von dir, dem Vater. Als wie wenn du ein Richter wärst, der zornig auf dem Thron sitzen würdest, um diese Erde zu richten. Du bist so voller Liebe und voller Gnade. Die Menschen sollen doch das erkennen. Sie sollen es doch erleben. Und wir wollen dafür deine Boten sein, Herr. Und so wollen wir zuallererst bei uns anfangen, Herr. Wir wollen uns selber unsere Schuld vergeben. Wir wollen uns selber wertschätzen und achten. Ich glaube, das ist wirklich ein Wort Gottes für so einen manchen hier unter uns. Ich habe dich so sehr wertgeschätzt und geliebt, dass ich dir meinen Sohn geschenkt habe. Ich habe dich so sehr wertgeschätzt und geliebt, dass ich dir meinen Heiligen Geist gegeben habe. Und dass ich Gemeinschaft haben möchte mit dir, was ich auch kann, weil du bist gereinigt durch das Blut Jesu. So sehr wertgeschätzt. Bitte wertschätze dich selber auch. Bitte erhebe dich auch hinein in diese Identität, dass du König, Priester und Prophet bist. Bitte schau dich selber an und sag, wow, von Gott gereinigt und geheiligt, freigemacht durch das Blut Jesu. Sollte er umsonst gestorben sein am Kreuz? Nein, Herr, für mich. Und so danke ich dir dafür, Herr, dass du uns hilfst, dass wir da auch zu uns selber finden und zu unserer Identität in dir. Und dass uns das stark machen wird. Und ich glaube auch, wenn wir unsere eigene Identität finden oder wie im Epheserbrief geschrieben steht, die besondere Gabe, die jedem Einzelnen von uns in besonderer Weise gegeben hat, wenn wir das erkennen, dann wird Gemeinschaft möglich. Denn wir müssen uns nicht mehr positionieren, nicht mehr rechtfertigen. Wir müssen nicht versuchen, unseren Platz zu finden. Du bist der Platz, den Gott gegeben hat. Du bist dieses wunderbare Steinchen, das Gott entworfen hat, was gebraucht wird im Reich Gottes. So wie du bist und so wie er dich macht, zu seinem Nachfolger. Und so segne ich jeden von uns jetzt und danke dir dafür, dass du da bist, um uns zu segnen. Nimm es für dich. Segne dein Herz, dein eigenes Herz. Segne deinen Geist in dir. Segne deinen Körper als einen Tempel Gottes. Du darfst dich wertschätzen, achten, lieben. Denn wenn wir nicht uns selber lieben, wie wollen wir dann andere lieben oder einander? Danke, Jesus.